herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, präsentiert von Paramount Plus, eurem Streamingdienst für exklusive Originals, Blockbuster und neue Serien. Ja, guten Tag miteinander. Ich bin Pascal und ich habe mir heute einen Gast ins Podcast-Studio geholt. Nicht wie gewöhnlich zwei Gäste und es ist vielleicht mein Lieblingsgast, Markus.
Oh mein Gott, da bin ich ja ganz sprachlos gleich. Hi.
Ja, wir sprechen heute über, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Punkt, Punkt, Punkt.
Aber.
Aber, genau. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, über den neuen zu sprechen, in der Hoffnung, dass uns dieser Film gezeigt wird.
Irgendwann mal, wenigstens.
Irgendwann mal. Also, wenn nicht in der Pressevorführung, es kommt ja dann doch auch ab und zu mal vor, dass manche Filme keine Pressevorführung bekommen. Ich weiß gar nicht, wir hatten diesen Fall auch letztens irgendwann?
Naja, wir hatten, genau.
Final Destination, ne?
Genau, das wir wollten es eigentlich ähnlich angehen diesmal. Also das war ja so ein auch relativ kurzfristiger Kamikaze-Podcast, wo es keine Pressevorführung gab.
Mit Stefan dann, ne?
Genau, mit Stefan. Es gab zwar Fanscreenings vorher, da waren wir aber nicht, aber wir waren dann tatsächlich Mittwochabend in der Preview, wie es das dann öfter ja mal gibt, und haben dann Donnerstag aufgenommen. Und da hat sich auch gezeigt.
Wart ihr zusammen dann im Kino?
Wir waren zusammen im Kino, tatsächlich. Mhm. Wir haben die ganze Experience gemeinsam dann gemacht und oft ist es ja auch ein schlechtes Zeichen, wenn es keine Pressevorführung gibt. In dem Fall war es dann nicht so. Die wollten wahrscheinlich einfach vielleicht das richtige Publikum, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, für ihre Vorführungen haben. Die hatten ja Vorführungen gemacht, deswegen. Aber halt keine regulären Pressevorführungen. Und der Film war ja gut am Ende.
Ja.
Ja. Und hier?
Genau, in diesem Fall ist es so, wir hatten keine Pressevorstellung und wir hatten keine Mittwochspreviews.
Genau, und hier gab es nicht mal Mittwochspreviews, weil wir hatten es, wie gesagt, ursprünglich eigentlich jetzt auch so geplant, aber es sollte nicht sein.
Was ich total ungewöhnlich finde, ja. Weil gerade bei so Horrorfilmen oder bei, also es ist ja schon auch ein größerer Film einfach auch, es ist, steckt ja was hinter. Aber okay, dann haben wir uns gedacht, gut, dann reden wir halt mal so ein bisschen über das komplette Franchise, über die Filme, die bisher so erschienen sind, die Serie, die bisher erschienen ist, das Buch, was bisher erschienen ist und spekulieren mal so ein bisschen in die Zukunft hinein, was wir so vom Neuen erwarten und was wir vielleicht schon so gehört haben und ob das was wird. Aber gut, dann würde ich sagen, springen wir mal ins Jahr 1997 und beginnen mit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Weißt du das, Pascal?
Ich weiß das sehr genau. dem ersten Teil der Reihe, indem es, ich fasse ganz kurz zusammen, oder? Ja. Und dann bei den anderen mache ich es nicht mehr, aber ich glaube, das ist so. Wobei beim zweiten kannst du vielleicht kurz sagen, worum es geht.
Das kriegen wir auch schnell. Das ist ja auch relativ schnell
immer. Ja, ich mache das auch in zwei Sätzen. Ja, also es geht um eine vierköpfige Freundesgruppe, die nach einem Abend am Strande, wo man sich auch näher gekommen ist und ein bisschen was getrunken hat.
Und sich Gruselgeschichten erzählt hat.
Und sich Gruselgeschichten am Lagerfeuer erzählt hat, genau. Einen Mann anfahren. Vielleicht sogar totfahren, man weiß es ja nicht, man geht davon aus, dass er tot ist.
Sie gehen davon aus, ja.
Genau.
Ja, das ist ja auch so perfide eigentlich, um da gleich einzuhaken. Ich meine, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe dann jetzt nochmal geguckt, dass er dann ja tatsächlich wirklich nicht tot ist und die dann einfach, der mehr oder weniger zufällig dann ins Wasser fällt und dann ist okay.
Genau, der dann ins Wasser fällt und
die denken, er ist tot.
Ja. Er springt auch noch hinterher und holt die Krone wieder.
Ja,
ne?
stimmt.
Ryan Phillippe. Ja. Genau, und dann ein Jahr später bekommt Julie, Jennifer Love Hewitt, einen Brief, auf dem steht, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und dann nehmen die Ereignisse ihren Lauf, denn irgendjemand scheint offenbar von diesem Abend zu wissen und ist damit nicht einverstanden.
Nee, so gar nicht.
Der ist damit nicht einverstanden.
So gar nicht. Also so wenig einverstanden, dass er einfach anfängt, Leute umzubringen.
Schrecklich.
Schrecklich. Auch Leute, die damit gar nichts zu tun haben, tatsächlich.
So ist es manchmal. Ja. Vielleicht zum Einstieg, kannst du dich noch dran erinnern, wann du den das erste Mal gesehen hast und oder wann du das erste Mal davon gehört hast und wie dolle du ihn damals unbedingt sehen wolltest? Ich meine, du bist ja 10, 20 Jahre älter als ich. Das heißt,
Ach, schon ein alter Hase. Nee, ich war, weiß ich in dem Fall nicht mehr ganz konkret, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war für mich so ein typischer Fernsehfilm dann. Mhm. Wobei er da, glaube ich, zumindest damals auch öfter gekürzt lief, weil er war ja am Anfang, der hatte inzwischen eine 16er Freigabe, glaube ich, hat er am Anfang nicht gehabt.
Ja.
Ist auch völlig gerechtfertigt eigentlich, wenn man sich den heute so anguckt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich überlege gerade, ob ich vorher sogar schon Parodien davon gesehen habe, bevor ich das Original gesehen habe, wie es auch manchmal so ist. Also bei mir war es kein Also ich habe Scream auf jeden Fall vorher gesehen und das war kein, war für mich erstmal ein bisschen, also man hat davon gehört, weil der Killer dann halt auch relativ ikonisch war und das war ja dann schon irgendwie ein Ding auch in der Popkultur. Mhm. Es ging dann irgendwann die Phase los, das muss dann kurz danach gewesen sein, wo ich völlig in Jennifer Love Hewitt verknallt war. Mhm. Und da habe ich quasi die ganze Filmografie wahrscheinlich hoch oder geguckt. Und da, spätestens da, dann hatte ich die mir dann auch geholt auf DVD, also die ersten beiden Teile und ja. Aber genau das erste Mal und wie ich damit in Berührung kam, weiß ich nicht, aber ich denke übers Fernsehen, wie bei vielen Filmen damals.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals, als ich noch sehr, sehr jung war und es noch Videotheken gab, ich oft vor dem Cover stand. Mhm. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen ikonisch in meinen Kopf eingebrannt irgendwie. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, in Deutschland hier so richtig diesen Bass hatte, mhm. den er in Amerika auf jeden Fall hatte, gerade der erste Teil. Ja. Und ich habe den Film dann, glaube ich, sogar auch für meine Verhältnisse, ich habe ja schon sehr früh viel geguckt, recht spät erst gesehen. Ich glaube, ich habe den vielleicht mit 15 oder so das erste Mal gesehen und kannte vorher Scary Movie. Mhm. Der sowohl Scream als auch, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ja vor allem parodiert und teilweise auch sehr szenengetreu. Also ja.
Ich habe mir jetzt auch wirklich nochmal so ein, zwei Szenen angeguckt. Ich gesagt, ja. Das ist nur einzelnen Stellen ja. so ein bisschen überspitzt.
Aber was ist ja eigentlich grandios ist. Ja. Ne? Also der erste Scary Movie ist ja auch wirklich echt gut. Genau, und bei mir war es so, ich habe Scream gesehen, habe Scary Movie gesehen und habe dann irgendwann mal, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, im Teenie-Alter, was eigentlich ein gutes Alter für den Film ist, ja. hat mich aber nicht so abgeholt. Vielleicht war ich damals irgendwie schon, habe schon genug gesehen, das war dann irgendwie nicht mehr das, was ich sehen wollte. Er ist ja jetzt auch bei weitem nicht so kreativ und genial wie Scream, schwimmt eher so ein bisschen in dieser im Fahrwasser von den ganzen Slashern mit, die in Ende der 90er durch Scream halt nochmal dann alle gekommen sind. Und man muss ja auch sagen, es ist kein Meisterwerk und es ist auch kein wirklich richtig, richtig guter Film.
Ja, das ist auch das Erstaunliche, dass der trotzdem zumindest der erste irgendwie so ein Kult irgendwie dennoch losgetreten hat. Er hat schon auch mit, er kam ja wirklich ein Jahr nach Scream, glaube ich, ein Jahr nur, wirklich auch dazu beigetragen, dass das Slasher-Genre eben so wiederbelebt wurde. Und das ist schon erstaunlich, weil, wie du sagst, der macht ja eigentlich, also abgesehen von der Prämisse, die eigentlich recht spannend ist, nichts Neues. Der macht halt, vielleicht war es auch gerade das, der macht es halt sehr klassisch und hat halt wirklich zu der Zeit ziemlich ein Casting-Coup im Grunde gelandet mit allen vier Hauptrollen. Also, dass du Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe und Sarah Michelle Gellar in den Hauptrollen hast.
Irre.
Das ist schon, der Cast ist eigentlich Wahnsinn. Und das ist auch das, was mich tatsächlich aus heutiger Sicht immer noch am ehesten bei der Stange hält, an dem Film, glaube ich. Obwohl ich sagen muss, also ich finde auch, es ist immer noch kein super Film. Ich habe ihn, wie gesagt, erst nochmal geguckt. Aber er war tatsächlich ein bisschen besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er beschwört schon so eine ganz gute Atmosphäre und Stimmung rauf, in diesem Fischerdorf da im Grunde.
Southport,
genau. Mhm. Und die generell wahrscheinlich auch einfach so das Design und die Aufmachung von dem Killer ist halt was beim Slasher auch schon viel hilft, um dem so einen ikonischen Status zu verleihen. Und der einfach mit diesem sehr markanten Fisherman-Outfit und diesem Haken.
Ja, ist total simpel. Ich glaube, das reicht fast schon. Die besten Slasher-Outfits sind ja immer sehr simpel.
Genau, und sonst ist er halt, also wie gesagt, er ist relativ effektiv inszeniert, gerade auch im Vergleich zu dem, was dann später noch so kam. Aber ja, reißt jetzt keine Bäume aus, aber kann man gucken. Aber fällt im Vergleich zu Scream natürlich total ab.
Ja, ich glaube, der hat einfach auch, also der hat zum einen extrem von den vier Hauptdarstellern gelebt, die damals ja einfach mega angesagt waren. Der hat aber einfach auch damit gelebt, dass der extrem schnell nach Scream kam. So,
ja.
Und diese Welle war dann losgetreten und dann war das nächste Riesending. Und
man muss ja auch sagen, ohne Scream wäre der wahrscheinlich gar nicht entstanden, weil das ist ja sehr vom gleichen Autor, hat ja beides Kevin Williamson geschrieben, der vorher auch schon Dawson's Creek gemacht hat. Und vorher Dawson's Creek oder nach? Ich weiß jetzt gar nicht die Jahreszahlen. Auf jeden Fall auch der Dawson's Creek gemacht hat. Und er hat das Drehbuch zu ich weiß, was er letztes Mal getan hat, ja vorher schon geschrieben. Und das wollte halt keiner machen. Und dadurch, dass Scream dann so ein Erfolg war, haben wir gesagt, ey, hier, du hast doch irgendwie noch so ein Slasher.
Mach mal.
Deswegen, das erklärt vielleicht auch unter anderem, warum der quasi nochmal so wieder ein Rückschritt ist, nachdem Scream ja mit den Konventionen vom Genre auch so ein bisschen gebrochen hat, oder nicht nur ein bisschen, sondern wirklich gebrochen hat und so ein bisschen sehr, sehr meta war und viel wesentlich cleverer mit dem Genre umzugehen wusste.
Ja.
Geht der hier wieder einen Schritt zurück und macht das halt.
Ja, der könnte auch genauso in den 70ern kommen, ne? Das
ja,
ist einfach
im Grunde schon.
Was ja nicht negativ ist.
Also nee, genau.
Aber man muss sagen, ist schon ein bisschen altbacken, obwohl ja. er damals neu war. Was ich mich ja gefragt habe, ist, das Drehbuch von Kevin Williamson war ja schon fertig, vor Scream, weiß ich gar nicht.
Angeblich soll es schon vor Scream fertig gewesen sein, genau.
Wie viel er da wohl umgeschrieben hat noch. Weil, wie eingangs schon erwähnt, es ist ja eine Buchverfilmung.
Ja.
Es basiert auf einem Buch, was genauso heißt. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Von Lois, na, ich hab's mir aufgeschrieben. Ich rede, Lois Duncan aus dem Jahre 1973.
Ganz schön, also schon, wirklich aus den 70ern, wo er quasi...
passt gut. Aber allerdings ist dieser Roman, wie ich dann auch bei Recherche rausgefunden habe, eben nicht als Horrorroman angelegt, sondern es ist wohl ein psychologischer Thrill um Schuld und Sühne und was weiß ich was. Und die Schriftstellerin war auch hoch unzufrieden mit dem Film, fand ihn zu gewalttätig und möchte sich davon oder hat sich davon distanziert. Deswegen könnte ich mir eher vorstellen, wenn sowas wie Scream nicht gekommen wäre, wäre der irgendwann als ernster Thriller gekommen, so im talentierter Mr. Ripley-Stil oder irgendwie sowas.
Ja, vielleicht, ja.
Aber ja. Keine Ahnung.
Das ist, genau, das war eher so eine Krimi-Thriller-Geschichte, wenn man so will, und ohne jetzt Leute für zu spoilern, die das Buch vielleicht noch lesen wollen. Im Grunde stirbt auch fast keiner im Buch. Also
wir spoilern das Buch. Das Buch ist 50 Jahre alt.
Das kann ja sein, dass jetzt Leute durch unseren Podcast so motiviert sind. Und
aber gute Bücher funktionieren auch gespoilert, genau wie
Filme. Ja, genau. Also abgesehen von der Prämisse, die am Anfang ist, und den Namen der Hauptfiguren, ist auch fast alles geändert worden. Also es stirbt dann auch eigentlich keiner mehr. Es gibt eher so eine und das baut ja dann alles auf so einem, oder bewegt sich zu so einem Twist hin, der nur funktioniert, weil es auch ein Buch ist. Der würde im Film gar nicht so funktionieren, weil es halt so eine Verwechslungsgeschichte beziehungsweise Doppelrollengeschichte ist von so einem Typen, der sich dann aus jemand ausgibt, der nicht ist. Aber wenn man es sehen würde in einem Film, dann würde man es natürlich sehen, dass das nicht der ist, den er sagt, der sein soll.
Ich habe nachgelesen, dass das irgendwie im Buch der Killer ist, ist die Schwester von dem Jungen, der am Anfang überfahren
wurde. Der Bruder.
Echt? Also bei mir wurde gesagt, das ist die Schwester.
Ja, nee, das ist irgendwie der Bruder und der macht sich aber den Figuren halt vorher schon bekannt, gibt sich als zwei unterschiedliche Rollen aus und das würde in dem Film halt nicht funktionieren.
Das ist ein klassisches Slasher-Motiv, ne?
Genau. Und es wurde ein bisschen, es gibt eine kleine, vielleicht kommen wir, aber da kommen wir später vielleicht noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen, eine kleine Hommage quasi daran in der Serie, die 2021 zu Amazon kam. Da geht es nämlich sehr um Zwillinge, stehen da sehr im Zentrum und das ist quasi so ein bisschen wahrscheinlich daran angelehnt, ja.
Okay, krass, weil ich hatte, die Quelle, die ich mir gesucht habe, ich nenne sie nicht, aber sie ist uns allen heilig, hat mir gesagt, dass es eine Schwester wäre und dann habe ich mir gedacht, das hat der Kevin Williamson bestimmt so angepasst, dass daraus die Rolle von Anne Heach wurde in dem Film.
Ja, aber die Rolle gibt's im Buch tatsächlich auch. Genau, die Schwester gibt's dann auch, also die haben... War es dann auch eine Schwester? Ich glaube schon. Also die reden, heißt auch, glaube ich, genauso, aber die gehen dann auch zu dieser Familie und sprechen eben auch mit der einen und so. Also das ist ähnlich. Das ist im Film noch am ehesten mit drin. Aber an sich ist der große Killer, der dann kein Killer ist, weil er sein Werk nicht vollbringt.
Der stalkt den dann einfach nur.
Der bedroht die, stalkt die halt auch mit so Nachrichten und schießt auch tatsächlich auf jemanden, aber der stirbt dann nicht.
Hat er auch einen Haken?
Der hat keinen Haken, soweit ich weiß. Der schießt.
Ist ja auch kein Fischer wahrscheinlich, oder?
Nee, genau, das spielt ja auch gar nicht in einem Fischer. Ich glaube, es spielt in einer normalen Kleinstadt. Er bedroht ihn nur, er schießt dann auf den einen, ich glaube auf die im Film die Ryan Phillippe-Figur und will dann die Julie erwürgen am Ende und dann kommt halt Ray dazwischen und dann ist, glaube ich, vorbei.
Jetzt haben wir wirklich das kann man dann wahrscheinlich schon nachvollziehen, dass die Autorin da gesagt hat, na Leute.
Ja, zumal ein Grund soll noch gewesen sein, dass wohl in den 80ern dann noch ihr Kind durch einen Killer getötet wurde und deswegen... Oh. War dann wohl...
Das sehen wir dann irgendwann bei Netflix.
Ja, das war dann wohl deswegen auch wohl zu viel, aber ja.
Ja, okay, krass.
Ja, also es wurde stark verändert, aber na gut, man kann sich halt Freiheiten nehmen bei einer Adaption.
Ja, vielleicht noch interessant, 125 Millionen weltweit und 17 Millionen Budget.
Ja, also großer Erfolg.
Großer Erfolg. Ja. Was dazu geführt hat, dass ratzfatz ein Jahr später...
Das ist unfassbar, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne?
Im gleichen Jahr dann wie Scream 2.
Ja, war das Scream 2?
Scream 2 ist auch 98.
97 war der erste, 98 der zweite, ja.
Ja, auch relativ schnell Scream 2 nachgeschoben, ne?
Ja, stimmt.
Der grandios ist.
Ja, der ist im Vergleich zu dem zweiten Sommerfilm grandios, ja.
Genau, wir haben dann 1998, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, mit zwei Rückkehrern, nämlich Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr.
Oh yeah.
Und ich habe es leider nicht mehr geschafft, den Film noch nachzuholen. Ich habe ihn vor 2 Jahren oder so, ich glaube sogar das erste Mal gesehen.
Echt?
Ja. Verrückt. Ich weiß auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Normalerweise weiß ich genau, wann ich einen Film gesehen habe und wann nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich den ersten damals mit 15, 16 geguckt habe und dann die Fortsetzung einfach nicht mehr geguckt habe. Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht auch, weil ich den damals nicht gut fand.
Ja.
Genau. Wir haben dann, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Kevin Williamson ist nicht mehr beteiligt gewesen.
Tun,
ne? Der war mit Scream wahrscheinlich beschäftigt.
Genau, der
Scream
hat er noch mitgemacht.
Ja. Und wir sind auch nicht mehr in Southport, oder?
Nee, richtig.
Wo sind wir denn?
Weißt du es noch? Wir sind an irgendeiner Uni, aber ich weiß nicht genau, wo die ist. Also es geht jetzt darum. Es ist ja auch das Geile, der erste hört ja im Grunde damit auf, mit so einem offenen Ende, ne?
Mit so einem Jumpscare.
Mhm. Die ist in der Dusche, da ist nochmal eine Botschaft an dem Spiegel und dann springt er so durch und in der zweiten wird quasi gesagt, es war ein Traum. und also so nebenbei, weil sie dann von erzählt, ja, die hat ja immer irgendwie so Träume von so einer Dusche und bla. Und also alles wieder fein, aber sind halt immer noch ein bisschen gezeichnet von der ganzen Sache. Ich finde auch grundsätzlich eigentlich ganz, der Ansatz ist auch ganz spannend, ne? Es geht ja schon so ein bisschen, zumindest oberflächlich oder im Kern, um Traumabewältigung. Also das hast du sonst vielleicht auch nicht so krass im Horrorgenre. Also die haben, du merkst, ein Jahr später haben die alle noch daran zu knabbern und damit zu kämpfen. Es rückt dann total in den Hintergrund. Aber das ist was, wo du auch charakterlich eigentlich noch ein bisschen mehr draus machen kannst. Es ist auch so. Das Grundproblem der Prämisse ist ja auch wirklich ein bisschen, die machen halt Fahrerflucht und scheren sich da erstmal nicht so viel drum. Also das fällt auch schwer, denen so wirklich die Daumen zu drücken, finde ich. Zumindest größtenteils. Vielleicht nicht allen Figuren, hast ja immer so ein, zwei dabei.
Julie ist ja schon so ein bisschen das moralische, aber der spielt doch auf einer Insel, oder nicht?
Genau, der zweite, Entschuldigung, ich bin jetzt wieder ein bisschen zurückgesprungen. Ja. Aber der zweite, die gewinnen dann ein Preis übers Radio offenbar.
Geil.
Für einen Trip auf irgendeine Bahamas-Insel, glaube ich. Und hätten da schon skeptisch werden müssen, weil die Quizfrage war, glaube ich, was ist die Hauptstadt von Brasilien? Die sagen Rio de Janeiro und wundern sich aber nicht, dass es falsch ist. Und sprechen auch mit sonst keinem drüber und gehen dann da halt auf die Ja, das ist dann am Ende ist das dann großer
ist ein Reveal.
Gehört zum großen Reveal dazu. Okay. Ihr seid voll dumm.
Cool.
Ja, und dann gewinnen sie quasi einen Trip dahin auf so eine Urlaubsinsel und stellen dann aber fest, das ist der letzte Tag der Saison und am nächsten Tag zieht halt ein riesiger Sturm auf und dann
sind noch keine anderen Leute da.
Sind komplett alleine, also die Besetzung, die Belegschaft von dem Hotel ist irgendwie auf den Kern, so Skeleton Crew quasi zurückgedampft, sind 5 Leute oder so von denen noch da und die sind halt.
Unter anderem ein Dreadlock Jack Black.
Unter anderem, ich weiß gar nicht, was der genau da für eine Funktion erfüllt, weil der ist, glaube ich, nicht im Hotel angestellt, aber der wohnt halt irgendwie da und kifft einfach die ganze Zeit, aber auch wirklich ein Highlight. Wirklich ein Highlight des Films, muss ich sagen. Ja, und das ist es dann. Und dann taucht auf einmal der Fisherman halt auf und es stellt sich eben raus, dass das quasi alles von ihm irgendwie inszeniert wurde. Er ist nämlich doch nicht tot am Ende vom ersten Teil, was aber auch jetzt nicht so aus dem Hut gezaubert wird. Es wird da schon angedeutet, dass im ersten Teil, dass sie ihn nicht erwischt haben.
Mhm.
Aber jetzt geht er auf jeden Fall wieder zurück und legt sich nochmal mit den anderen, will sein Werk zu Ende bringen.
Ja, mit Unterstützung, ne? Ja, aber das, soll man das sagen?
Ey,
come on, der Film ist auch 27 Jahre
alt. Also genau, vielleicht hätten wir es gleich am Anfang sagen sollen, das machen wir jetzt auch, wir spoilern das jetzt weg.
Ja,
ich glaube, nachher bei der Serie werde ich vielleicht auch nochmal was wegspoilern.
Ja, wir spoilern das jetzt weg.
Wenn euch das wirklich noch interessiert oder ihr es noch nicht geschaut habt, dann hört euch das eher später an, aber das machen wir jetzt einfach, um jetzt auch ein bisschen hemmungsloser vom Leder ziehen zu können.
Ja, auf jeden Fall, also, zusammen mit seinem Sohn ist er unterwegs, schön im Doppelpack.
Der auch, glaube ich, das wird am Ende auch beim Reveal gesagt, der heißt, glaube ich, Will Benson. Das ist halt schon nicht sein echter Name, aber der Killer heißt der Ben Willis.
Ja, aber der Sohn läuft doch da auch schon die ganze Zeit mit rum.
Genau, der ist ja quasi Julies neuer Freund da, also nicht richtig romantisch involviert, aber
Kommilitone.
Kommilitone und die verstehen sich sehr gut und offenbar von langer Hand alles schon geplant. Und ihre neue Freundin, gespielt von Brandy, sagt ihr die ganze Zeit, sie soll doch was mit dem anfangen. Freddie Prinze Jr. ist öde, der ist nur Fischer und der lässt sich immer,
stinkt
immer nach Fisch, der lässt sich immer nur zappeln und plant eigentlich aber insgeheim, stellt sich dabei sehr dumm an, plant aber insgeheim, sie zu heiraten, ihren Antrag zu machen und will eigentlich auch mit auf den Trip zu der Insel, wird dann aber auf dem Weg dahin schon vom Fischermann überfallen quasi und kommt dann kurz mal ins Krankenhaus.
Okay.
Es ist auch so schade, was sie mit der Figur machen. Also abgesehen davon, dass er ziemlich idiotisch ist in dem Film, ist er so auf der Ersatzbank, Freddie Prinze Jr.
Das ist ja auch krass im ersten Teil, da ist er ja auch mal so eine halbe Stunde weg zwischendurch.
Ja,
ne?
Stimmt schon, aber hier ist es noch krasser. Also er bemüht sich zwar da irgendwie hinzukommen, aber richtig wird er dann im Showdown wieder relevant. Ja genau, und dann ist der Typ, der sich da quasi eingeschleust hat, der Sohn, mit dem er das zusammen macht.
Was heftig ist, weil in Scream 2 ist es ja auch so eine Doppelpackgeschichte, wie sich am Ende rausstellt. Also in Scream 1 kennst ja auch schon.
Ja, aber in Scream 2 ist natürlich auch mit Mutter und Kind, ne?
Genau.
Ja,
ja, stimmt. So eine, interessante Parallele.
Witzig.
Ja, ich, also ich kann mich leider nicht mehr sonderlich gut dran erinnern. Wie gesagt, ich habe ihn vor 2 Jahren gesehen und fand ihn da extremst unterhaltsam.
Ja.
Fand ihn auch deutlich besser als den ersten. Du hast das auch gesagt, bis du ihn jetzt wieder gesehen hast. Da hast du ihn ja echt massiv abgewertet.
Ja, also ich fand ihn auch nicht deutlich besser, aber ich fand ihn auch sehr spaßig damals. Und ich finde ihn jetzt auch nicht langweilig, aber ich habe ja gerade gesagt, ich fand den ersten jetzt besser beim nochmaligen Gucken, als ich in Erinnerung hatte. Und beim zweiten war es andersrum. Also der hat für mich ein bisschen verloren. Ich mag das ganze Setting, auch wenn der Weg dahin total bescheuert ist, aber das ist okay. Die ganze Atmosphäre, so eine Insel, finde ich sowieso immer ganz spannend.
Ja.
Und ja, aber er ist halt nicht so kompetent inszeniert. Der setzt komplett auf so plumpe Jumpscares. Der erste ist zwar jetzt auch nicht meisterlich inszeniert, aber der baut den Horror und so schon ganz gut auf.
Schon klassischer.
Genau. Und das ist hier alles sehr, sehr plump und unoriginell.
Ja.
Und die Figuren sind noch egaler. Also das,
ich glaube, das hat mir damals so Spaß gemacht, dass es alles so hingerotzt war. Das war alles so, und dann war es noch extrem albern und es hat mir Spaß gemacht.
Ja, aber auch die Kills und so.
Hat sich auch nicht so ernst genommen wie der erste.
Ja, das kann man sagen. Aber eben auch nicht, geht auch nicht weit genug, um dann wirklich zu sagen, das ist jetzt.
Nein, aber das geht auch der erste nicht. Also,
nee. Aber ja, deswegen war das leider so ein lauwarmer
Aufguss. Töten die dann beide?
Ja, am Ende töten die beide, auch relativ eindeutig, glaube ich. Also der Ben Willis wird dann wirklich mehrmals erschossen und fällt dann noch in so ein offenes Grab.
Und passend.
Da kommt dann noch der Regen rauf und so. Also eigentlich ist da relativ eindeutig, dass er tot ist. Mhm. Obwohl das Ende wieder so ist, wie beim ersten. Dass sie dann am Ende ankommen, alles ist schön. Die haben sich dann ein Haus gekauft, Ray und sie, also Fred Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann auf einmal liegt er unter ihrem Bett und zieht sie da runter. Und dann ist der Film zu Ende.
Ein Traum natürlich. Ne?
Also die machen
mit Zeitsprung, dass die sich ein Haus gekauft haben, oder verdient Ray so viel als Fischkutterkapitän?
Gute Frage. Wahrscheinlich mit Zeitsprung, aber auch nicht so doll. Also wenn, dann springt ja immer ein Jahr.
Aber süßes Paar.
Süßes Paar.
Süßes Paar. Ja.
Auch wenn ein echter natürlich später Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar zusammen.
Zum Scooby-Doo-Zeitpunkt.
Ich glaube, dann später erst Scooby-Doo. Zum Scooby-Doo. Haben sich da schon angefreundet, aber gefunkt hat es dann wohl erst ein bisschen später.
Ja.
Und immer noch zusammen.
Immer noch zusammen. Eines unser Vorzeigepärchen in Hollywood. Und auch sehr, sehr, sehr sympathisch, wie ich finde.
Ja.
Genau. Und jetzt, wir waren gerade im Jahre 1998 und hatten ein Budget von 65 Millionen.
65 Millionen?
Und der Film hat 40 Millionen eingespielt.
Nee, aber der hatte doch nicht 65 Millionen
gekostet. Ich habe bei Box Office Mojo, guck mal.
Ich gucke mal nochmal. Weil ich habe mir diese Liste auch nochmal irgendwo geholt, aber das 24 Millionen.
Wie komme ich auf 65? Weiß, hat er 65 nicht eingespielt?
65, nö.
40, ne?
40 und okay. 44 in Dings, 84 insgesamt.
Weil
ich hatte schon im Kopf, dass der auch irgendwie noch ein Erfolg war. Also
ja, das stimmt.
Jetzt kein super Hit und nicht so stark wie der erste, aber vom angemessenes Budget ist noch über das Dreifache und so. Das ist
dann hat mich eine Quelle wieder angelogen.
Ja, du bist halt, die Quellen mögen dich heute
irgendwie. Ja, die Quellen sind heute frech zu mir.
Nee, das war kein Flop, also das lief schon gut.
Aber schon deutlich weniger.
Ja.
Und natürlich auch deutlich teurer.
Und kam auch wesentlich schlechter an. Also der erste hat ja schon keine super Kritiken, aber er hat schon sich so eine Fanbase aufgebaut und kam okay an. Und der zweite wurde ganz schön abgewatscht. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Weil er macht schon halbwegs Spaß, aber
kam vielleicht zu schnell.
Obwohl man kann man natürlich auch verstehen, dass man gleich was nachschießen will.
Ja.
Aber es ist erstaunlich, dass das damals so ging. Heute kann man sich das, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon kaum noch vorstellen. Also ich meine, bei Saw haben sie es ja halbwegs hingekriegt eine Weile, aber auch schon längst nicht mehr. Aber so ein Jahr nachdem der...
Ja, heute hat man irgendwie das Gefühl, das sind immer so diese Standard 3 Jahre.
Ja.
Oder es sind auf einmal 10 Jahre.
Oder genau. Ne? Und dann ist es halt ein längstes Sequel.
So,
also.
Okay.
Ja,
genau. Wir springen jetzt von unserem 65 Millionen teuren, ich weiß noch immer, was du,
vielleicht ist das der neue, der so viel gekostet hat.
Vielleicht, ja. Das kann sein.
Oder?
Vielleicht, aber 65 Millionen, ja, vielleicht, ja.
Heutzutage könnte schon sein, weiß ich nicht.
Genau. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. 1998 springen wir jetzt 8 Jahre in die Zukunft und sind im Jahre 2006, wo uns, ich werde immer wissen, was
nur
du
konsequent,
letzten Sommer getan
nur konsequent
hast.
Der Titel natürlich.
Ja. Eine Direct-to-DVD Sequel, ja.
Ja, Standalone-Sequel.
Standalone-Sequel, genau. Ich habe den Film nie gesehen.
Das ist jetzt unser schwarzer Fleck, wo wir wirklich nichts von gesehen haben. Also beide nicht.
Ich weiß natürlich, dass es ihn gibt. Ich wusste auch die ganze Zeit, dass es ihn gibt, aber diese Reihe hat mich immer so wenig berührt, dass ich nicht die Lust hatte, mir da auch ein Direct-to-DVD-Sequel anzuschauen.
Das kam noch dazu, ne? Also generell schon, ich war jetzt auch nie da so hooked.
Wenn es ein Kinofilm gewesen wäre, hätte ich
nicht. Genau, und wenn dann halt irgendwie noch mal Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze auftreten oder so, aber das war halt
nicht. Das muss man ja auch noch dazu sagen, es gibt keinen Rückkehrer. Ja. Soweit ich weiß, auch nicht irgendwie in Cameo-Auftritten.
Das Einzige ist, dass so, was auch typisch dann bemüht wird bei sowas, ein Zeitungsausschnitt, wo nochmal quasi die Ereignisse von den ersten beiden Teilen so Revue passiert. Und wo, glaube ich, auch angedeutet wird, dass sie tatsächlich dann noch irgendwie gestorben sind und so, weiß ich nicht. Also jedenfalls wollen auch alle, die mit dem Franchise zu tun haben, diesen Film, glaube ich, auch ignorieren. Ja. Und das ist auch kein Kanon, was da passiert und so. Also das ist
aber bislang immer noch der einzige Teil, der FSK 18 ist.
Immer noch FSK 18 ist.
Also, wenn mich meine Quellen nicht belügen. Vielleicht ist auch heute FSK 6, ich weiß nicht.
Nein, wir haben ja ein bisschen reingeguckt, muss man sagen.
Wir haben ein bisschen reingeguckt, kurz mal am Anfang und
so
das
den
Ende.
Look und Feel ein bisschen so.
Wobei es war, das wurde dem Film nicht ganz gerecht, was wir geguckt haben. Aber man hat schon ein Gefühl dafür gekriegt, dass das vielleicht nicht ganz so dolle ist. ich habe auch eigentlich wenig Muße, den nachzuholen, muss ich ehrlich sagen.
Wir haben ja so wirklich das so ein bisschen durchgeskippt und uns alles mal so angeguckt und man muss auch sagen, wie gesagt, wir spoilern ja hier ein bisschen weg. Ich muss jetzt auch nicht super konkret werden, aber es ist der einzige Film, der dann auch mit übernatürlichen Elementen daherkommt.
Mhm.
Also in der Reihe meine ich. Und das
Der einzige Film, überhaupt
auf der ganzen Welt. Ich muss es nur mal klarstellen, wer weiß. Ja, das sieht auch es ist ganz schrecklich geschnitten. Es ist wirklich absolut hektisch. Sieht billig aus, bis zum geht nicht mehr. Keine bekannten Leute dabei, muss ja auch nicht immer sein, aber ist natürlich.
Ja, bei so einer Marke ist es natürlich schon ein Vorteil einfach, ne?
Also auch nicht mal irgendwie so ein Allstar in einem Cameo oder sowas oder so eine Nebenrolle. Das ist schon billigster.
Ja, und wir kriegen den Zombie-Fischer halt, ne?
Jetzt hast
du es gesagt. Wir kriegen die Urban Legend,
der Killer
höchstpersönlich.
Der Killer ist wieder der gleiche, tatsächlich. Obwohl der jetzt wirklich sehr, also die sagen quasi, die zeigen im Grunde, dass er wirklich eindeutig gestorben ist im zweiten Teil. Aber jetzt als Untoter wiederkommt.
Geil.
Oder als Geist oder als Zombie oder was auch immer. Er sieht halb verwest aus.
Ja.
Ist auch nicht mehr der Schauspieler, also selbst der ist nicht zurückgekehrt. Also er ist einfach unter Make-up, so ein Stuntman und ja.
Ja. Und der wird kleingehäckselt, wie wir gesehen haben, ne?
Er wird am Ende dann kleingehäckselt. Er kann offenbar nur durch seinen eigenen Haken verwundet werden.
Ja, dann kriegt er den Kopf geknallt.
Kriegt er den Kopf geknallt und dann wird er noch kleingehäckselt. Und, wie es für die Reihe üblich ist, er ist am Ende trotzdem wieder da.
Ja, es gibt noch einen kleinen Jumpscare, wo er nochmal auftritt. Keine Ahnung.
Werde ich auch niemals nachholen.
Also höchstens, wenn wir mal einen Filmabend machen und echt lost sind.
Aber nee, ich weiß nicht, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, das, was ich jetzt gesehen habe, hat mir da echt gereicht.
Glaube ich auch.
Und das war auch, ja, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass mal die Idee war, den vielleicht doch ins Kino zu bringen, aber das kann ich mir niemals vorstellen. Das ist so, der brodelt so aus allen Ecken und Poren Direct-to-DVD-Film.
Also ja, gerade in der Zeit, auch so 2006, wäre sowas nicht ins Kino gekommen. Heute wundert man sich ja ab und zu, was noch so ins Kino kommt.
Aber das war so ein typischer Fall, einfach die Marke raufgeklatscht, hatte jetzt nicht, bis auf diese kleine Zeitungsanspielung, nicht wirklich was damit zu tun.
Ja.
Die überfahren diesmal auch keinen. Also das ist auch, ich habe mir auch so gedacht, eigentlich hätte man, wenn man es clever gemacht hätte, so fast so was Final Destination-mäßiges machen können aus dieser Prämisse. Du hast am Anfang immer irgendeinen Unfall, der aber immer irgendwie anders ist und dann passiert da, kommt, wird quasi daraus ein Killer generiert, der dann irgendwie die Leute kreativ umbringt.
Mhm.
Haben sie nicht gemacht und hier ist es so, die machen irgend so einen Prank am Anfang und einer von denen, die da mitmachen, stirbt dann halt, also die wollen irgendwie diesen so tun, als gäbe es diesen Fisherman-Geist wirklich und dann stirbt halt einer und dann kriegt das aber wahrscheinlich der Fisherman-Geist mit und denkt, die machen sich über mich lustig oder machen einen Prank über mich und dann kille ich die jetzt alle. Also das ist, ja, wirkt auch alles sehr krampfig, was man davon gesehen und gehört und gelesen hat.
Okay. Ja. Das dazu, würde ich sagen.
Ich weiß auch gar nicht, wie das genau hinter den Kulissen war. Also wenn man jetzt aktuellen Aussagen von Jennifer Love Hewitt Glauben schenkt, wurde sie wirklich nie gefragt, ob sie nochmal Bock hätte, da noch einen zu machen. Was ich mir kaum vorstellen kann, weil der zweite kam jetzt vielleicht nicht super an, aber er lief halt gut. Und das war ja irgendwie schon Kult und so. Und dann gibt es ja manchmal zumindest so die Idee, das vielleicht nochmal zu machen. Also bis es jetzt zum ganz neuen kam, gab es die wohl nicht konkret. Also es ist relativ schnell gesagt worden, wir machen hier irgendwie was Eigenes oder klatschen einfach die Marke rauf.
Ja, war ja dann auch irgendwie wieder so eine tote Phase vom Horrorfilm, wo man vielleicht auch nicht das Geld ausgeben wollte und man dann lieber irgendwelche unbekannten Leute geholt und das eben schnell runtergedreht hat.
Ja.
Keine Ahnung, aber wir springen ins Jahr 2021, oder?
Ja.
Da hast du was dazu erzählen, ne?
Ja, genau. Also man muss sagen, die hatten sich dann auch wirklich, ich glaube in den 2010er Jahren ging es dann irgendwie schon los, dass sie so langsam sich bemüht hatten, das irgendwie nochmal wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, die Idee war gleich, dass man es im Grunde ähnlich, glaube ich, wie einen dritten Teil angeht, also entweder ein Remake wirklich macht oder wieder was Eigenständiges. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war wohl Mike Flanagan auch in the Mix und hatte Ideen für einen Film, der nichts mit den ersten beiden Teilen zu tun haben sollte. ich weiß nicht, würde jetzt gerade sagen, zum Glück ist nichts draus geworden, weil ich weiß nicht, ob er sich da ein bisschen verbrannt hätte und so mit der Marke. Hat er lieber so seine eigenen Sachen gemacht und ist jetzt einer der geilsten Horrorregisseure, den wir aktuell haben. Und wäre vielleicht sonst nicht so geworden, wer weiß. Und dann ja, ging es so hin und her ein bisschen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, fuck it, wir machen es erstmal nicht im Kino. Wir machen jetzt eine Serie draus. Für Amazon Prime Video. 2021 kam die. Und wie das gerne mal so ist dann mit neuen Adaptionen, die heißt einfach auch nur, ich weiß, was du letztens getan hast, wurde da gesagt, ja, wir adaptieren quasi das Buch nochmal neu. Aber es hat mit dem Buch nicht mehr zu tun als die Filme im Grunde. Es ist trotzdem wieder ein Slasher geworden, wo Leute die ganze Zeit sterben. Und ich meinte ja, nur diese Zwillingsgeschichte ist so ein bisschen quasi eine Anspielung darauf. Also es geht darum auch wie am Anfang, dass so ein paar, oh, die sind auch, ich hab die Serie nicht komplett gesehen. Ich habe jetzt wirklich als Vorbereitung mir die erste Folge mal angeguckt aus Neugier. Hat 8 Folgen, eine Staffel, wurde danach abgesetzt. Kam wohl nicht so gut an. Ja, erste Folge ist solide. Also ist jetzt nicht total beschissen. Ich habe mir die erste Folge angeguckt und dann noch die Viertelstunde der letzten Folge, um so die Auflösung mir ein bisschen anzugucken. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man den Rest nicht so gesehen hat. Aber ich habe mir noch so ein paar Sachen durchgelesen. Also ist schon alles auch wieder ein bisschen zusammenkonstruiert, aber es ist jetzt, ja, es ist okay. Die Hauptfiguren sind noch ein bisschen unausstehlicher, weil es alles so eine verwöhnten Rich Kids sind und so. Ja, es wird mit dem Zwillingsthema im Gespiel, weil die eine der Hauptfiguren halt eine Zwillingsschwester hat und die andere ist quasi die, also es passiert auch relativ schnell in der ersten Folge. Wir haben ja sowieso gesagt, wir spoilern ein bisschen weg. Ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder, weil Zwillinge verwirren mich immer. Also der ist am Anfang eine Party, die Zwillinge, Zwillingsschwestern verstehen sich nicht so gut und streiten sich die ganze Zeit, ihr Leben lang im Grunde schon, und dann setzt sich die eine hinter das Steuer mit ein paar Freunden und dann fahren sie eben auch nach der Party völlig hacke und dicht raus und überfahren dann eben die andere Zwillingsschwester.
Okay.
Aber es stellt sich dann heraus, ich glaube auch schon in der ersten Folge, zumindest für den Zuschauer, dass die Rollen quasi genau vertauscht waren. Also die Zwillingsschwester, die sich ins Auto gesetzt hat, hat sich als die andere ausgegeben und dann haben sie die andere überfahren und denken, aber die ganzen Freunde denken, die andere ist tot, ist ja auch egal.
Ist clever.
Auf jeden Fall ist es so ein Identitätsspiel und Zwillingsspiel und so dann und damit wird dann auch ein bisschen hin und her gedingens und am Ende ist auch jetzt wieder Spoiler, die Motivation der Killerin ist dann auch ein bisschen merkwürdig, weil die steigt dann irgendwann, glaube ich, dahinter, weil sie war verknallt in die richtige Zwillingsschwester, die steigt dann irgendwann dahinter, dass es die falsche ist und ihre Motivation war wohl, die bringt alle um sie quasi dazu zu provozieren, mal ihre Lüge zuzugeben.
Ah,
deswegen bringt sie immer mehr Leute um.
Zur Wahrheit gezwungen.
Ja, aber es klappt dann nicht. Ja, also bis zum Ende hält sie quasi daran fest. Und es wird auch, also Killerin wird halt quasi revealed und es werden noch ein paar Sachen zu Ende gebracht, aber es wird schon sehr viel noch offen gelassen, dass da eindeutig eine zweite Staffel vorbereitet wird. Inklusive, jetzt könnten wir vielleicht wieder so einen Fisherman-Killer mit Haken bekommen. Gibt es nämlich in der ersten Staffel tatsächlich noch nicht. Und ja, gibt's aber nicht. Abgesetzt nach der ersten Staffel. Kommt nicht mehr.
Ja.
Aber es ist okay. Die Kritiken waren so durchwachsen. Ich glaube, das kann man machen. Also gerade im Vergleich zum dritten Film, ich glaube, es ist okay. Also,
ich glaube, das Interesse war einfach nicht da.
Nee, also die Figuren sind wirklich ein bisschen unausstehlich. Und es ist alles auch sehr Hochglanz-Streaming-mäßig und so. Aber schon auch einige Gewaltspitzen. Also man kann es sich angucken aus Interesse, aber es ist auch kein Must-Have. Also, ja. Würde ich jetzt sagen. Auch wenn ich jetzt nur anderthalb Folgen gesehen habe.
Okay. Naja. Immerhin.
Aber es hat nicht gereicht, um das Franchise so richtig wiederzubeleben, um das Interesse zu wiederzuwecken. Darum ist es umso erstaunlicher, was er jetzt gerade so macht.
Genau. Denn manche Horror-Franchises sterben ja nie.
Ja.
Egal wie scheiße sie laufen. Und wir bekommen jetzt, 4 Jahre nach der gescheiterten Staffel, gescheiterten Serie.
Im Grunde kann man das so sagen, ja.
Bekommen wir ein Legacy-Sequel. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Nee, das hasse ich ja auch. Das hat der Scream auch schon gemacht, das machen andere Reihen auch. Ich hasse es einfach, wenn die Filme einfach nochmal genauso heißen.
Ja.
Das macht deswegen, das Googlen auch schwer, macht unsere Arbeit auch schwer.
Ja, deswegen sagen wir Teil 4.
Ja.
Oder Teil 3.
Und das, deswegen heißt er wahrscheinlich auch einfach so, weil sie selber nicht wissen, was sie machen sollen.
Ja,
insgesamt ist es Teil 4, dadurch, dass Teil 3 im Grunde nicht stattgefunden hat, ist es Teil 3, der richtige Teil 3.
Quasi Teil 4.
Ja.
Ja. Genau, quasi Teil 4, der, wenn ihr das hier hört, an diesem Tage, also am, welchen haben wir denn? Der ist morgen der 17.
Ja, ja.
Am 17. rauskommt und, ja, wir kriegen wieder Freddy Prinze Jr. und wir kriegen wieder Jennifer Love Hewitt
in
ihren vertrauten Rollen. Im Mittelpunkt steht aber eine neue Freundesklique, die genauso wie J-Love und Co. früher jemanden überfahren und die Sache unter den Teppich kehren wollen.
Alles nicht, wie immer.
Was nicht funktioniert. Mhm. Und das ruft dann eben auch Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. auf den Plan, die nämlich wissen, oh shit, das ist schon mal passiert, wir können euch helfen. Also im Prinzip...
Genau, beziehungsweise ich glaube, die suchen die dann auf, weil es halt schon mal passiert ist. Also der Typ, der dann quasi der neuen Clique an den Kragen will, der kopiert im Grunde, glaube ich, diese Fisherman-Geschichte von damals.
Ja, klingt alles ein bisschen nach Scream erstmal, ne?
Total, die kopieren es schon wieder, die machen es schon wieder. Also das, was der erste Teil im Grunde damals schon gemacht hat, so bleibt man sich auch treu auf gewisser Weise. Kopiert nochmal das Legacy, jetzt das Legacy-Sequel von Scream.
Ja, Kevin Williamson natürlich nicht beteiligt, weil der ist mit Scream 7 beschäftigt.
Stimmt, den er erstmals auch inszenieren wird.
Den er auch inszenieren wird. Mhm. Genau, wir haben eine Jennifer Katyn Robinson.
Mhm. Was hat die vorher? Ich habe mir das jetzt nicht nochmal angeschaut, aber nichts so Großes, oder? Jetzt nicht, dass wir irgendwas unter den Teppich gehört, aber.
Weiß ich nicht, aber, mal schauen, aber. Ja, aber nur wenn du
die
willst.
Die wirkt aber sehr sympathisch in Interviews tatsächlich.
Ja, kann sein.
ich glaube, bei irgendeiner Serie hat die aber was gemacht. Ich guck mal ganz kurz.
Guck mal ganz kurz nach. Ich erzähle weiter, dass sie auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit einem Sam Lansky. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir wollten den Film gerne für euch besprechen oder mal so einen Eindruck davon geben, wie er uns gefallen hat, aber wir hatten leider keine Möglichkeit dazu. Deswegen werde ich den Film morgen ganz regulär.
Wie ein ganz normaler Mensch.
Wie ein ganz normaler Mensch, wie einer von euch da draußen, ja, werde ich morgen ins Kino gehen und mir den anschauen, zur besten Uhrzeit, 17 Uhr. Und ja, ich bin, um ehrlich zu sein, ist es so, dass Markus und ich schon seit vielen Tagen darüber reden, dass die uns diesen Film ja vorenthalten.
Ja.
Was das für eine Frechheit ist.
Ja.
Und das verhärtet natürlich den Verdacht, dass dieser Film Schrott ist. Oder Schrott sein könnte. Mhm. Hast du was rausgefunden?
Do Revenge. Ich glaube, das war so ein Netflix-Film.
Oh ja, mit Melissa, wie heißt sie? Ja, Maya Hawke und die Riverdale-Dame.
Ja, stimmt. Ja, genau, Melissa. Den hat sie gemacht. Ja. Der kam auch ganz gut an, glaube ich. Ne?
Habe ich sogar gesehen, fand ich okay.
Ja.
Genau. Und deswegen sind wir eher der Vermutung, dass das nichts wird.
Ja, weil wirklich so alles komplett verweigert wird, ne? Weil der so versenkt wird.
Ich meine, wir hatten jetzt auch eine Weltpremiere und es gibt keine Kritiken.
Ja, aber auch die Weltpremiere war erst gestern, glaube ich. Ja. Ne? Also das ist auch alles sehr kurz vor knapp und Kritiken sind noch nicht draußen, ob es wahrscheinlich irgendein Embargo
gibt.
Aber
ist natürlich dann auch zwei Tage vor Kinostart in Amerika dann einfach die...
Ja, stimmt, trotzdem, aber es ist, weiß ich nicht, also es gibt jetzt, wie das dann immer so ist, erste Social-Media-Reaktionen, weil da irgendwelche Fans dann auch eingeladen wurden. Man muss sagen, die fallen recht positiv aus, zumindest die wir bisher gesehen haben, aber es gibt, glaube ich, keinen Film, bei dem die nicht positiv ausfallen, muss man wirklich einschränkend sagen. Es gibt dann manchmal welche, wo dann zumindest ein paar Kritikpunkte auch da schon anklingen, gerade wenn, aber man muss ja gucken, wer die Sachen postet, aber wenn da wirklich auch ein paar Kritiker schon drunter sind. Aber in dem Fall wird davon gesprochen und dann merkst du auch an so Superlativen, merkst du dann auch ein bisschen, also wenn dann wirklich gesagt wird, es ist das beste Legacy-Sequel ever, dann denke ich mir so, kann ja sein, dass der Film doch besser ist als gedacht, aber übertreibt es nicht.
Ja,
deswegen ist es auch echt schwer, da jetzt...
Ja, es ist schwer, was irgendwie so ein Gefühl für diesen Film zu kriegen, weil man ist ja eben so durch diese Umstände so ein bisschen vorbelastet.
Ja,
also ich bin trotzdem sehr gespannt, obwohl mir diese Reihe nichts bedeutet. Allerdings habe ich irgendwie Bock, mal wieder Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt zu sehen. Ich habe die Befürchtung, dass die vielleicht nur 5 Minuten im Film sind.
Also nach allem, was man hört, ist es wirklich ein bisschen mehr wohl offenbar. Okay. Also sie spielen dann gerade später schon eine größere Rolle. Hatte ich zumindest jetzt so, wurde so gemunkelt, aber ich kann es nicht sicher sagen. Im Trailer war noch nicht viele Szenen mit ihnen zu sehen, also mal gucken. Ja. Ich fand die Trailer auch echt ganz schön.
Ja, das, was ich gesehen habe, ich gucke ja quasi keine Trailer mehr und ich habe auch keinen im Kino gesehen. Ich habe nochmal reingeschaut und das so ein bisschen kurz reingeschaut, wie es aussieht.
Ja.
Ob es nach Streaming aussieht oder ob es nach Film aussieht.
Naja, aber wenn dann wirklich so am Ende sich Jennifer Love Hewitt dann revealed wird und sich zur Kamera dreht und sagt, tell me, what did you do last summer? Oder so, meine Güte, ey. Aber keine Ahnung, also man kann auch wir können auch positiv überrascht werden. Wir können natürlich jetzt noch kein finales Urteil abgeben. Es werden vielleicht auch Leute da draußen sagen, dann nehmt doch den Podcast einfach ein paar Tage später auf. Wir haben natürlich unseren Rhythmus und haben das jetzt als Gelegenheit genommen, um so über die Reihe zu sprechen.
Genau,
unseren
Zeitplan.
Aber um es nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen, werden wir wahrscheinlich, du bist ja nächste Woche nicht dabei bei unserem Podcast, aber wenn du den dann siehst, ich nehme dann gern dein Urteil mal mit rein, um das
kannst du nochmal kurz, ganz am Anfang kurz reinhauen und dann könnt ihr über
noch nachliefern,
Fantastic Four sprechen.
Ja.
Auf den ich weniger Bock habe, als auf den neuen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast übrigens, aber ja. Genau, ich weiß gar nicht.
Ich bin auch ein bisschen neugierig, gerade wenn ich mich jetzt so mit der Reihe wieder ein bisschen befasst habe. Ich glaube nicht, dass ich da ins Kino gehen werde, ganz ehrlich. Mhm. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Kritiken sagen, wenn da noch eine kommt. Vielleicht, das wissen wir auch noch nicht ganz sicher, ob bei Filmstarts eine kommt. Weil wir haben natürlich das, also alle bei uns haben das Problem, dass sie den Film noch nicht sehen konnten. Vielleicht wird dann eine zum Tag oder einen Tag später wirklich noch kommen. Das Interesse ist ja, glaube ich, es ist ja schon irgendwie da. Also die Leute interessieren sich dafür, wenn sie denn mitbekommen, dass der Film da ist.
Weil ich habe eben noch mit unserem lieben Kollegen André Schreier gesprochen.
Ja.
Und der hat gesagt, dass Berlin zu plakatiert ist.
Echt?
Ich habe das noch nicht.
Ich auch nicht.
Nein.
Und wir waren ja gestern Abend in Berlin unterwegs.
Ja, das kann man so sagen. So.
Kann man so sagen.
Ja.
Nee, da
nee, ich
auch nicht. Aber wenn er das sagt, dann wird das schon...
Ja,
schon
also ich werde jetzt gleich auch mal auf der Heimfahrt drauf achten, weil ich fahre da eine Ecke entlang, die er gesagt hat, die zu voll mit Plakaten sein soll. Da werde ich mal gucken. Und ja, ich bin interessiert. Also ich bin ohnehin immer an Horrorfilmen interessiert. Ich bin ja auch einer der 5 Menschen in Deutschland, die Jeepers Creepers 4, also Jeepers Creepers Reborn im Kino gesehen haben.
Wow.
Ja.
Mehr braucht man nicht sagen.
Und ich glaube, wir schauen einfach mal.
Ja. Ist halt die Frage, also ich denke aber auch, dass das auch jetzt so wie den gefühlt versenken, auch wenn das mit den Plakaten dann am Ende stimmen sollte, dass sie nicht den Weg von Scream gehen können mal wieder, weil auch wenn sie das vielleicht gerne hätten.
Ja, man muss natürlich immer noch dazu sagen, dass der Kinoerfolg heutzutage alleine nicht mehr so ausschlaggebend ist, wenn der noch im Streaming reinknallt, dann kann es immer noch sein, dass da irgendwas passiert, aber...
Stimmt schon.
Wir wollen mal sehen.
Da müssen wir einfach abwarten. Ja. Aber ich hatte auch noch, das fällt mir jetzt gerade so, das ist jetzt wieder ein Sprung, aber wir springen heute ein bisschen gerne rum.
Ja.
Dass es ja auch wirklich einen Rechtsstreit gab damals, ne? Wegen Scream und ich weiß, was du letztes Mal getan hast. Weil die damals raufgeklatscht haben und das spricht auch so ein bisschen für das, wie Hollywood mit Autoren früher umgegangen ist und teilweise immer noch umgeht. Die haben raufgeklatscht vom The Creator of Scream. Weil ich weiß, was du letztes Mal getan hast. Was ja vollkommen stimmt.
Mhm.
Also Kevin Williamson hat bei beiden die Drehbücher geschrieben. Und da hat sich Miramax, die Firma hinter Scream, halt beschwert und geklagt und Recht bekommen, dass sie das nicht machen dürfen. Mhm. Weil man dann fälschlicherweise denkt, das ist Wes Craven. Wo du siehst, der Regisseur hat einen viel höheren Stellenwert als der Autor.
Ja.
Und die haben dann Recht bekommen, mussten es dann runternehmen. Und Kevin Williamson fand das auch völlig fein, wohl offenbar. Aber was auch irgendwie eigentlich krass im Nachhinein
ist. Krass, weil heutzutage ist es ja so, dass du, auch wenn du Produzenten hast, von Machern, von...
heute wird das überall raufgeklatscht. Genau, selbst Produzenten reichen ja aus.
Ja,
und so.
Ja.
Und damals war das wohl ein richtiger Rechtsstreit.
Dabei ist er ja der Creator.
Genau, und in dem Fall stimmt es ja sogar. Also er hat sich das ja wirklich ausgedacht. Das ist schon...
Hast du Dawson's Creek eigentlich gesehen?
Nee, das war so ein bisschen vor meiner Zeit. Also das war da nicht, ich war nicht ganz die Zielgruppe. Ich war, glaube ich, noch ein bisschen zu jung.
Okay.
Ja, aber wir haben, glaube ich, in der Redaktion so ein paar Fans
von
unseren älteren Kollegen.
Von unseren Opas und Omas.
Aber ist Kult. Also.
Ja, ist auf jeden Fall cool, aber ich habe da auch nie eine Sekunde gesehen.
Nee, er hat ja auch noch Vampire Diaries mit kreiert und Kevin Williamson. Und er hat jetzt erst vor ein paar Wochen diese neue Netflix-Serie The Waterfront gemacht, die, glaube ich, so semi-gut ankam. Aber er ist immer noch, also an sich ist er immer noch gut im Game.
Klar, und dann kommt ja noch Scream nächstes Jahr von
ihm. Und dann kommt jetzt sogar Scream von ihm geschrieben und inszeniert.
Inszeniert, ja, seine zweite Regiearbeit.
Was war die andere?
Teaching Mrs. Tingle.
Oh, ja, den hat er gemacht. Da hatte ich Spaß, ehrlich gesagt.
Ja, aber der geht auch so in die Ecke. Ja, jetzt kannst du dich entscheiden, Markus.
Ja.
Ausblick auf Horrorfilme, die noch kommen, oder Feierabend?
Ja, wir können auch noch mal ein bisschen so einen kleinen Horrorausblick machen. Also was dieses Jahr noch kommt. Also wenn wir schon nicht, also ich befürchte, dass ich weiß, was du letztes Mal getan hast, nicht zu den Horror-Highlights des Jahres gehören wird.
Abwarten,
aber... Genau, da gibt es ein paar Sachen, die mich wesentlich mehr interessieren.
Und wir haben bislang schon interessante Horrorfilme bekommen dieses Jahr. Wir haben Blood and Sinners.
Oh ja.
Nosferatu.
Ja, muss ich auch mal gucken. Aber Blood and Sinners ist super.
Und ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas haben.
Meistens weißt du das immer besser.
Ja, ja, also die beiden auf jeden Fall, weil die sind in meiner Top 10. Ja. Einer davon ist sogar auf Platz 1.
Wir werden verraten, aber noch nicht welche.
Nein.
Ich kann es mir schon denken.
Und ja. Also,
das der andere ist bei mir, glaube ich, bisher auf Platz 1. Obwohl, nee, das ist noch ein 28 Years Later, auch Horror.
Stimmt. Das ist meine Top 3 bislang, glaube ich.
Ah, nice.
Nosferatu, Blood and Sinners.
Ja, siehst du, also wirklich eigentlich ein starkes Horrorjahr, wenn man so will.
Genau, und der nächste Horrorfilm, der uns erwartet, startet am 31. Juli, nämlich Together.
Together, unzertrennlich.
Ja, mit Dave Franco und Alison Brie.
Mhm. Auch ein echtes Pärchen, ist ein bisschen Quatsch, weil Freddie Prinze Jr. und Terry McGillis sind ja nicht zusammen.
Ja.
Aber ja.
Keine Ahnung, worum es so genau geht. Sieht aber wild aus. Ich habe gestern den Trailer ja mit dir gesehen.
Man soll wohl auch möglichst wenig wissen vorher. Ja. Wurde jetzt schon öfter gesagt. Okay. Aber es sieht sehr, sehr geil aus.
Und soll toll sein.
Soll auch richtig gut sein. Auch 4 Sterne bei uns und generell ziemlich gute Kritiken. Also.
Ja. Dann am 7. August vielleicht mein Most Wanted Horrorfilm.
Obwohl ich den Vorgänger nicht mal gesehen habe von ihm.
Es geht um Weapons von Zach Greger, der zuvor den tollen Barbarian gemacht hat, den Markus leider noch nicht gesehen hat, den ich ihm aber nur ans Herz legen kann.
Ja, ich habe es so versäumt, das habe ich gestern schon gejammert, dass der durch alle Streamingdienste gereicht wurde und jetzt nirgendwo mehr da ist, außer zu kaufen als VOD.
Ja.
Aber da ärgere ich mich ein bisschen und nicht auf Blu-ray zu kaufen und so, das ist ein bisschen schade. Aber ich werde den noch nachholen.
Ja, also das ist, also Barbarian fand ich echt grandios und...
ja, und er hat eine neue Hoffnung so am Horrorhimmel.
Genau.
Er macht
ja
auch den neuen Resident Evil dann.
Und Weapons, der Trailer sieht echt düster aus. Mhm. Der sieht auch... Könnte auch heftig werden, ist auch stark besetzt. Ich glaube, da ist sogar Josh Brolin dabei.
Ja, und so. Ja, richtig, richtig starke Besetzung. Der Trailer war so.
Und creepy Kinder.
Ja, allein diese, also ich weiß nicht, sind manchmal so simple Einfälle, ne? Wenn die mit ausgebreiteten Armen dann so schemenhaft da rumlaufen. Allein das gibt mir jetzt schon wieder Gänsehaut. Mhm. Das ist so echt einfach so ein Bild.
Ja.
Total geil. Also da habe ich auch richtig Bock drauf.
Ja. Genau, dann. Eine Woche später, heilige Scheiße, Bring Her Back, der neue Film von den Talk To Me-Machern, ist natürlich auch ein absolutes Most Wanted. Die Brüder Filippo?
Mhm.
Filippo.
Ich glaube ja.
Kanadier?
Ja, ich weiß nicht, was ursprünglich Filippo klingt, irgendwie so griechisch. Filippo. Aber vielleicht, ja, ich glaube, die
Filippo.
Sind jetzt...
Ja.
Ist ja auch egal.
Haben wir schon eine Kritik, 4,5 Sterne.
Also der wird auch überall, glaube ich, abgefeiert, ne? Also
ja, ich glaube, der wird auch der Hammer. Freue ich mich sehr drauf. Und dann... geht's am 4. September weiter.
Ja.
Mit Conjuring 4.
Mhm. Da bin ich ja noch sehr unbefleckt und auch nicht so richtig motiviert. Das ist so bei mir so eine Reihe, wo ich so.
Ja,
geht's an mir vorbei und.
Ist auch in Ordnung, finde ich so. Das ganze Conjuring-Universum kann man sich eigentlich sparen.
da werden bestimmt andere Leute anderer Meinung sein, aber.
Ja, mit Sicherheit werden da andere Leute. Ich hoffe, es wäre traurig, wenn nicht, aber ich fand die echt.
Sonst würde es keinen vierten geben und die ganzen Ableger, aber.
Ja, genau.
Und ja, aber das ist mir egal.
Werde ich vielleicht trotzdem gucken, weil ich habe die alle gesehen.
Du guckst ja sowieso alles.
Ja, ich habe den Insidious 5 noch nicht gesehen.
Ich habe bei Insidious, ich weiß nicht, ob ich den dritten noch gesehen habe. Den dritten habe ich, glaube ich, noch gesehen.
Das ist von Lee Whannell.
Ja, beim vierten habe ich dann aufgehört.
Ja, der vierte.
Aber ich fand die fand ich auch nie so geil.
Nee, fand ich auch nicht geil. Ja. Wie gesagt, das Ganze ist...
Ich mag ja James Wan und auch Lee Whannell, aber die haben beide bessere Sachen gemacht.
Und dann habe ich gesehen, am 11. September startet der Film... in den deutschen Kinos. Dangerous Animals.
Oh ja, stimmt, da hat man neulich eine Trailer-News, glaube ich.
Ja, High Horror trifft auf Serienkiller-Thriller mit Jake Courtney. Mhm. Wundert mich, dass sowas ins Kino kommt.
ja, stimmt. Also ich finde, das klingt eigentlich gar nicht so unspannend, aber ja, das wäre auch so ein schöner Heimkino-Reißer. Ja, ne? Also, dass wirklich quasi ein Killer jemanden entführt und dann auf offenem Meer... aussetzt und dann wird es quasi ein High-Thriller.
Ja.
Irgendwie so, ne?
Ja, irgendwie sowas. Ja. Vor allem, es kommen ja trotzdem immer noch Mega-Hammer-Filme einfach nur auf DVD oder Blu-ray raus oder einfach nur im Streaming.
Ja,
und dann kommt sowas ins Kino, Dangerous Animals, hallo? Ja. Ein High-Film. wie ihr seht, es kommen echt noch ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Also allein schon, dass Weapons und Bring Her Back innerhalb von Together Weapons und Bring Her Back immer in einer Woche, also, ist schon echt heftig.
Hinten raus kommt ja dann auch noch so ein paar Sachen, wo man sich noch ein paar, so ein bisschen was versprechen kann. Also Him, der größte aller Zeiten, wie er heißt, von Jordan Peele, glaube ich, produziert.
Ach ja.
Diesen Footballer,
ja.
Der dann quasi eine krasse Verletzung bekommt und dann so aufgepäppelt wird von so einem
satanischen Ritual.
Mhm. Das hat auch so, kriegt auch gerade so ein bisschen Hype. Es kommt noch ein neuer Dracula-Film von Luc Besson.
Ja.
Der kommt dieses Jahr auch noch.
Bin ich natürlich The Boy.
Osgood Perkins hat schon wieder einen neuen Film.
The Keeper.
Mhm.
Weiß gar nicht, ob der dieses Jahr noch kommt.
Ich glaube, der hat schon Staffel dieses Jahr.
Im Deutschen?
Oh. Ich glaube, ich habe den vorhin in der Liste gesehen. Also,
kommt jetzt auch wahrscheinlich
der, auch Schlag auf Schlag, ne? Also okay. Long Legs, Monkey und das ist so in so kurzer Zeit entstanden. Ja.
Vielleicht kommt ja mal was Gutes jetzt.
ich wollte es nicht sagen, aber wir sind ja beide jetzt nicht so die Riesenfans von den beiden letzten Filmen.
Ja.
Ja, aber das ist es, glaube ich, dann so. Auch Five Nights at Freddy's 2 kommt noch, aber das ist auch...
Hast du auch was aufgeschrieben?
Ich habe mir dann auch noch was aufgeschrieben, ja.
Hast du auch Dangerous Animals aufgeschrieben?
Ja, Dangerous Animals steht bei mir in Klammern drin. Genau wie, weil das genremäßig nur so Horror vielleicht eher kratzt. Predator Badlands ist halt dann eher Sci-Fi-Horror. Und The Long Walk ist halt eher Thriller, ne?
Ja, habe ich auch überlegt, aber da dachte ich mir, das hat echt nichts mehr mit Horror zu tun.
Ja, aber ich wollte es noch erwähnen, weil das bestimmt auch geil wird.
Ja, wird bestimmt gut. Ja. Regisseur, aber wobei, der hat auch den letzten Panem-Film gemacht, ne?
Francis Lawrence hat fast alle Panem-Filme gemacht, ne?
Außer den ersten, ne?
Ja, ich glaube auch seinen ersten.
Ja, und den letzten fand ich echt gut.
Na, und der hat auch Konstantin gemacht und so, der hat schon gute Sachen.
Ja, und I Am Legend und ja. Red Sparrow, den ich nicht gesehen habe.
Hab
nur Szenen.
Verstehe nicht, was du meinst. ja, der hat den Long Walk gemacht, genau. Und Stephen King-Verfilmung, das sieht schon ganz gut
aus. Kriegen wir auch noch ein interessantes Jahr, ein interessantes Stephen King-Jahr.
Ja, stimmt.
Geht auch nächste Woche schon los mit Life of Chuck.
Ja, muss man unbedingt hier erwähnen, weil der ja leider trotz aller riesigen Vorschusslorbeeren in den USA ziemlich untergegangen ist. Und das wird hier wahrscheinlich nicht anders aussehen. Also
ja, hier im Podcast wird er auf jeden Fall untergehen.
Ja, wir werden natürlich auch nicht drüber sprechen, weil es jetzt nicht der Riesenstart ist. Tut uns auch leid. Aber wir erwähnen ihn gerne. Also guckt, wir geben hier eine Empfehlung aus. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber
Mike Flanagan.
Fantastisch. Mike Flanagan, Stephen King. Kein Horror.
Genau.
Kann man sagen.
Tom Hiddleston, Mark Hamill.
Super Besetzung. Und 4,5 Sterne, glaube ich, bei uns, ne?
Ja.
Also genau. Auf jeden Fall hier eine Empfehlung, wenn ihr. Wenn ihr mal keinen großen Blockbuster gucken wollt.
Genau, wenn ihr mal was fürs Herz wollt.
Was fürs Herz, ja. Also ich fand den Trailer auch schon echt süß. Also ich habe da auch richtig Bock drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf. Gucke ich auch nächste Woche direkt. Mal sehen, wo er dann halt läuft in Berlin.
Ja, also das tut mir auch echt ein bisschen leid. Aber die haben da auch, die haben das vielleicht auch nicht ganz clever gemacht. Die haben, ich weiß gar nicht, wir hatten glaube ich auch eine Theorie, warum die dann da so lange gewartet haben. Aber weil der ist ja schon lange fertig und wurde schon lange gezeigt und hatte dann so einen riesen Hype. Die wollten glaube ich dann auf die Oscarsaison noch ein bisschen warten und so. Darauf geschielt und dann am Ende war das so ein bisschen verflogen. Also die ersten Stimmen sind schon ganz lange her. Der wurde schon auf Festivals und so gezeigt und das ist dann, damit konnten,
ja,
da konnten sie jetzt nicht mehr anknüpfen.
Einfach abgeäppt, ne? Haben sie einfach verpasst.
Leider.
Aber so ist es manchmal.
Ja, und umso mehr leid für Mike Flanagan, weil im Kino will er nicht so richtig
nee.
So geil er Erfolg hat mit den meisten seiner Netflix-Serien gerade. Ne? Also Hill House und Midnight Mass und so, die ja fantastisch sind. Will es im Kino nicht so richtig klappen.
Nee.
Also qualitativ schon.
Ja.
Aber Erfolg,
das Publikum bleibt
stellt sich nicht
weg.
So ein.
Ja, der braucht noch mal irgendwas anderes. Der braucht noch mal irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, der soll mal. Ich weiß nicht was. Ja, er wird schon was finden.
Was,
und wenn
was
nicht,
macht er? Jetzt macht er dann aber vor allem Serien wieder, oder?
Ja, jetzt macht er eine Carrie-Serie und eine Dark Tower-Serie.
Ja, gut.
Carrie braucht man nicht, aber wenn Mikey das macht, gucke ich es mir natürlich
trotzdem auf jeden Fall. Aber warum sucht er dich denn gerade Carrie aus? Also das ist ja.
Vielleicht hat er da irgendwas, was er anders machen will. Vielleicht.
Ja, aber du hast jetzt schon so einen Überklassiker und dann noch ein Remake und dann macht er jetzt nochmal eine neue. Das ist irgendwie so ein bisschen unnötig.
Vielleicht jetzt mal vorlagengetreu, keine Ahnung.
Ja, aber dann soll er sich ein anderes Stephen King-Buch
ausmachen.
Aber ist halt ikonisch.
Wir lassen ihn mal. Wir
ja,
lassen ihn mal fummeln.
Sagst,
ne?
Was Mikey macht, da bin ich auch erstmal dabei, auf jeden Fall. Ich bin
erstmal grundsätzlich immer dabei.
Ja.
Aber hier bin ich jetzt raus.
Ja, das war jetzt ein kleiner Ausblick einfach nochmal.
Ich bin jetzt hier einfach aus dem Podcast auch raus.
Ja,
ne?
Das ist, reicht ja auch. Wir haben alles gesagt, was dazu zu sagen gibt zum jetzigen Zeitpunkt.
Zum jetzigen Zeitpunkt, genau. Ja. Und nächste Woche kannst du noch, wenn du Bock hast, mir noch zwei, drei Sätze sagen,
genau.
Die ich dir mitgebe.
Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass wir euch keine Einschätzung geben wollten. Nicht konnten.
Ja.
Aber dann müsst ihr einfach nächste Woche nochmal reinhören.
Ganz
auch
kurz.
Wenn euch Fantastic Four nicht interessiert.
Ganz kurz.
Ich werde es natürlich erst ganz am Ende sagen.
Ah, okay. Dann trotzdem ganz kurz am Ende.
Nein, ich werde das einfach schnell nachliefern.
Ja, sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Markus.
Ja, es war trotzdem wundervoll.
Es war trotzdem wundervoll. Ja. Und wir haben auch.
Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Boah. Ja, dafür, dass wir nicht mal über den Film gesprochen haben, um den es eigentlich geht in dieser Woche, ist das.
Zeit verfliegt hier manchmal, ne?
Zeit verfliegt mit uns beiden.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Aber der größte Dank gilt immer. Wie immer, der größte Dank gilt wie immer euch, euren besten Freunden. Grüßt sie von uns, wir lieben eure besten Freunde. Nein, unser größter Dank gilt euch, unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns wie immer bewerten und Kommentare schreiben bei Spotify. Die muss man jetzt auch nicht mehr händisch freigeben.
Ihr könnt alles loswerden, was ihr wollt.
Da. Ich lösche das, wenn ihr Scheiße schreibt. Ich lösche das raus.
Ja, aber an sich könnt ihr erstmal für einen Moment, ist es da.
Für einen Moment könnt ihr das machen.
Könnt uns voll fertig machen, aber
genau.
Ihr könnt uns auch
dauert
gerne
dann kurz, bis wir es gefunden haben und dann ist es weg.
Ihr könnt uns aber auch gerne loben oder einfach nur so Anregungen.
Oder einfach auch mal sagen, sprecht doch mal über den Film.
Ja, genau.
Na?
Vielleicht auch noch wieder mal wie Podcast mit Schusswünsche abgeben, weil das muss man ja auch sagen, wir hatten lange keinen mehr. Wenn wir schon mal hier so zu zweit im intimen Rahmen sind, kann man ja
PM
mal kurz
sind
das,
wir, ne?
Wir sind gerade nur PM. Wir müssen, können wir ruhig mal kurz drauf zu sprechen kommen, falls sich Leute das schon gefragt haben.
Ja.
Also, ja, es wurde nicht eingestellt, aber es liegt einfach daran, dass wir dafür ja immer Lücken suchen.
Ja.
Und wenn es so viele große Filme kommen, über die wir so sprechen wollen, geht's halt nicht. Aber,
genau.
Aber vielleicht ist was am Horizont.
Wir können das auch einfach mal so sagen, eigentlich wäre das hier vielleicht sogar eine PMS-Folge geworden.
Ja. Am Ende hätten wir es vielleicht sogar machen können, weil der Film ja dann nicht gezeigt wurde.
Genau.
Aber Sebastian war jetzt leider auch nicht da, der ist anderweitig beschäftigt.
Ja.
Deswegen, sonst hätten wir das wahrscheinlich wirklich gemacht, ne?
Also, ich habe natürlich ein bisschen gehofft, weil ich ja Bock drauf hatte.
Dass der Film noch irgendwie.
Aber genau. Also es ist nicht eingestellt, es sind einfach, aktuell laufen einfach zu viele krasse Filme, die Leute mehr interessieren als unser Schnapsgesaufe.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich denke es mir.
Aber ein Ende der Durststrecke ist in Sicht.
Ist in Sicht, genau. Und es kommen dann ab und zu halt auch nochmal terminliche Engpässe hinzu, weil wir nach der Arbeit dann noch hier bleiben und wir alle noch irgendwie Privatleben haben. Außer Sebastian, ich glaube, Sebastian hat kein Privatleben.
Ich glaube
nicht, aber...
Ich habe ihn neulich auch gefragt, er meinte, nee, Privatleben, nee, hat er nicht.
Ja, Markus und ich haben das auf jeden Fall. Ja, gut. Und, jetzt fällt mir fast, das ist ja hier was,
fällt
mir der Kopfhörer fast vom Kopf.
Solange deine Ohren noch dranbleiben, aber es ist ja auch zu Ende, also brauchst du alles.
Es ist auch
alles
zu Ende. Ich mache das jetzt zu Ende mit schrägen Kopfhörern auf, also schräg auf dem Kopf.
Schräger Typ.
Genau, schräger Typ. Ja. Und genau, nächste Woche gibt's dann Marvel-Blockbuster, auf den du dich freust. Du bist dabei, ne?
Ich bin dabei. Eigentlich wollten wir wieder die klassischen Marvel Boys haben. Julius ist jetzt im Urlaub und hat zu tun und der ist jetzt nicht dabei. Dafür wird uns unser werter Kollege Björn beehren mit Sebastian und mir. Das wird ein Spaß. Ja, ehrlich gesagt hält sich selbst bei mir als MCU-Fanboy und Pedro Pascal-Fan die Vorfreude inzwischen ein bisschen in Grenzen. Aber
wenn Pascal Reis mitspielen würde?
Dann würde ich es mir fünfmal ineinander angucken.
So, gut.
Ja. Pedro. Aber das gibt's nächste Woche. Mal gucken.
Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.